Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Nicht du jetzt. Aber das ist so eine Frage, die man hört, wenn man etwas Unerhörtes tut. Und das ist die Frage, die Jesus im Tempel auch hört. Wir haben den Text für heute schon gehört. Günther hat ihn uns vorgelesen. Und die Situation ist die, dass Jesus gerade am Tag, bevor das stattfindet, was wir heute lesen im Markus-Evangelium, in Kapitel 11 und 12, Jesus hat am Vortag sich aufgeführt im Tempel, als ob er ihm gehören würde. Kapitel 11, Vers 15 und 16 steht, in Jerusalem ging Jesus wieder in den Tempel und fing sofort an, die Händler und Käufer hinauszujagen. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Vorhof des Tempels trug. Dazu sagte er ihnen, steht nicht in den heiligen Schriften, dass Gott erklärt hat, mein Tempel soll eine Stätte sein, an der alle Völker zu mir beten können. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Wie ist das wohl angekommen, was Jesus am Tag davor gemacht hat? Vielleicht könnt ihr euch an diese russische Frauen-Punk-Band erinnern, die in der wichtigsten orthodoxen Kirche Russlands so bunte Kostüme angezogen haben und ein bisschen herumgezappelt sind. Und dann haben sie zu Hause Musik aufgenommen und das miteinander verbunden und als Video verbreitet. Und in diesem Lied beleidigen und kritisieren sie den Präsidenten des Landes und die orthodoxe Kirche und diese ganze Verquickung von beiden. Wie hat der russische Staat darauf reagiert, auf diese relativ harmlose Aktion? Sie sind verhaftet worden. 5 Monate später sind sie verurteilt worden und dann ab nach Sibirien ins Straflager. Mittlerweile sind diese Frauen wieder freigekommen. Sie sind jahrelang eingesperrt gewesen, aber jetzt sind sie wieder draußen. Hat wahrscheinlich was mit Publicity zu tun und damit unser Präsident auch nach Sochi fahren kann auf die Jubelspiele für Präsident Putin. Aber das, was Jesus da im Tempel gemacht hat, das war natürlich viel schockierender als das, was diese junge Frauen da aufgeführt haben in der Christ-Erlöser-Kirche in Moskau. Viel schockierender. Wir haben nichts in unserer heutigen Welt, was uns so heilig ist. Wir überlegt, es ist viel, was Jesus getan hat, ist viel schockierender, als würde jemand beim Neujahrskonzert aufstehen und den Geigenspielern den Bogen wegnehmen. Oder als würde jemand zu Silvester, wenn die Bummerin läutet, die Glocke ausschalten. Es gibt ja gar nichts Vergleichbares, was uns noch so heilig ist. Was Jesus getan hat, war einfach unglaublich schockierend. Kein Wunder, dass die Tempelchefs ihn umbringen wollten. In Kapitel 11, Vers 18 steht, als das die führenden Priester und Gesetzeslehrer hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus umzubringen. Und 3 Tage später haben sie es getan. Aber zuerst haben sie noch ein Problem. Jesus ist beliebt. Er muss zuerst noch öffentlich fertig gemacht werden, muss runtergemacht werden, damit das leichter fällt, ihn zu beseitigen. Und deswegen kommt jetzt eine Delegation zu Jesus, Vertreter des Hohen Rates, der obersten jüdischen Behörde. Und die versuchen jetzt immer und immer wieder, Jesus fertig zu machen, ihn reinzulegen, ihn auszutricksen, ihn anzupatzen. Aber Jesus, und das werden wir in den kommenden Predigten sehen, Jesus ist viel intelligenter. Kannst du ihn nicht fertig machen, mit Worten reinlegen oder ausdrücken, tricksen. Jesus ist viel durchdachter, viel intelligenter und er hat auch die Wahrheit auf seiner Seite. Und den ersten Versuch, wie sie es angehen, sehen wir heute. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Vers 27, Kapitel 11, Markus Evangelium. Wieder in Jerusalem ging Jesus im Tempel umher. so als würde er ihm gehören, spaziert er einfach wieder rein nach dieser Aktion am Tag davor. Und die führenden Priester, die Gesetzeslehrer und Ratsältesten kamen zu ihm und fragten: Woher nimmst du das Recht, hier so aufzutreten? Wer hat dir die Vollmacht dazu gegeben? Jesus war kein Priester, er war kein Politiker, er war kein offizieller Rabbi. Welche Macht wirkt da? Und wer hat dir die Macht gegeben? Das sind zwei Fragen, die sie stellen, und ich glaube, dass Jesus zwei Antworten gibt. Die erste Frage ist: Welche Macht wirkt da? Und Jesus antwortet mit der Frage: Willst du wirklich wissen, welche Macht wirkt? Jesus antwortet mit einer Gegenfrage, Vers 29. Ich will euch auch eine Frage stellen, antwortete Jesus. Wenn ihr sie mir beantwortet, dann will ich euch sagen, mit welchem Recht ich so handle. Sagt mir, woher hatte der Täufer Johannes den Auftrag zu taufen? Von Gott oder von Menschen? Also es ist überhaupt keine Ausflucht oder so. Was Jesus da macht, es war normal, auch in dieser damaligen Zeit, Fragen auch mit Gegenfragen zu beantworten. So haben die Rabbis anscheinend miteinander geredet. Manchmal. Aber es ist auch keine Ausflucht. Er sagt, ja, natürlich beantworte ich das gerne. Zuerst aber möchte ich wissen, ob ihr mir auch eine Frage beantwortet. Und erinnern wir uns kurz an diesen Johannes, von dem Jesus da spricht. Der kommt ganz am Anfang des Markus-Evangeliums vor. Und Markus hat uns gesagt, dass das die Stimme ist, die in der Wüste ruft: Bereitet den Weg des Herrn. Er ist der Vorläufer für den Herrn, für Gott selbst. Und Johannes war draußen am Jordan und er hat die Menschen aufgerufen, zu Gott zurückzukommen. Kommt zurück zu Gott, ändert euch. Dass sie ihre Verfehlungen zugeben und um Vergebung bitten. Und das Zeichen dafür, dass sie das alles tun, dass sie zurückkommen wollen, dass sie zugeben, wo sie falsch gehandelt haben, wo sie das Falsche getan haben und dass sie Vergebung haben möchten, als Zeichen dafür hat er sie im Jordan getauft. Und die Massen haben reagiert auf diesen Ruf Gottes durch Johannes. Johannes hat später den König kritisiert und ist eingesperrt worden und umgebracht worden. Und da sehen wir schon, dass diese Gegenfrage von Jesus kein Ausweichmanöver ist. Weil Johannes sehr viel mit Jesus zu tun hat. Johannes war draußen am Jordan und hat gesagt, wo er Jesus gesehen hat: Siehe, das Lamm Gottes. Und als Jesus sich von Johannes taufen ließ, da ist der Himmel aufgegangen und Gott hat gesagt: Das ist mein geliebter Sohn. Mit dieser Gegenfrage zeigt Jesus, dieselbe Macht, die in der Taufe des Johannes gewirkt hat, wirkt auch in dem, was ich tue. Dieselbe Macht. Sehr spannend, was Jesus macht, weil Jesus ja auch fragt, diese Vertreter des Obersten, des Hohen Rates, fragt er: Könnt ihr überhaupt göttliche Autorität erkennen? Könnt ihr das wahrnehmen, wenn Gott wirkt, und könnt ihr das akzeptieren? Wer Jesus eine Frage stellt, der muss auch damit rechnen, dass er selbst auf einmal in Frage gestellt wird oder etwas gefragt wird. Und die Antwort dieser Delegation ist erbärmlich, ganz erbärmlich. Sie überlegen jetzt, Vers 32, Vers 31, sie berieten sich: Wenn wir sagen, von Gott, dann wird er fragen, warum habt ihr dann Johannes nicht geglaubt? Wenn wir dagegen sagen, von Menschen, dann haben wir die Menge gegen uns, weil alle überzeugt sind, dass Jesus ein Prophet war. Also, dass Johannes ein Prophet war, Entschuldigung, falsch vorgelesen. Also nochmal, er fragt sie das und sie beraten sich, sie überlegen wie Schachspieler, welcher Zug kommt als nächstes und was passiert, wenn wir das machen und wenn wir jenes sagen. Sie berieten sich: Wenn wir sagen von Gott, dann wird er fragen, warum habt ihr Johannes nicht geglaubt? Wenn wir dagegen sagen von den Menschen, dann haben wir die Menge gegen uns, weil alle überzeugt sind, dass Johannes ein Prophet war. also einer, der Gottes Wahrheit spricht. Und es ist nicht nur erbärmlich, sondern es ist auch sehr traurig. Keine Sekunde lang überlegen sie, warum sie Johannes nicht geglaubt haben, ob das vielleicht doch nicht richtig war. Sie überlegen überhaupt keine Sekunde lang. Sie sind überhaupt nicht offen, dass Johannes tatsächlich von Gott autorisiert sein hätte können. Ihr einziges Interesse ist, wie stehen wir vor den Leuten da? Sie interessieren sich nicht für die Wahrheit. Sie interessieren sich nicht für Gott. Sie interessieren sich dafür, wie sie vor den Menschen dastehen. Und da sind sie jetzt in einer Zwickmühle. Deswegen antworten sie ganz erbärmlich. Sie überlegen hin und her und dann lesen wir ihre Antwort. Wir wissen es nicht. Es ist so erbärmlich, so zu antworten. Rein taktisch ist es, rein politisch, strategisch, ist ganz blamabel, was sie da tun. Und es gibt auch heute Leute, viele Leute gehen so mit der Frage nach Gott um. Sie sagen, man kann nicht wissen, ob es Gott gibt oder nicht, aber das sagen sie nicht, weil sie sich intensiv damit beschäftigt haben, sondern sie wollen nicht wissen, ob es Gott gibt oder nicht. Und deswegen sagen sie, man kann es nicht wissen. Sie wollen es nicht wissen, sie wollen sich auch nicht entscheiden. Für manche gibt es so eine Art taktische Unwissenheit. Und aus strategischen Gründen wollen sie es nicht wissen. Und das ist auch viel leichter natürlich. Man kann einfach weiter so dahin leben. Und diese Fragen nach Gott, die drängen wir aus unserem Leben raus. Es ist vorläufig, sagen wir mal, man kann es nicht wissen und legen wir uns nicht fest. Ich hoffe, dass niemand heute da ist, der so taktisch unwissend bleiben möchte, der so über Gott denkt. Wenn du ein Skeptiker bist, wenn du heute da bist und skeptisch bist, dann hoffe ich, dass du ein ehrlicher Skeptiker bist. Nicht ein Profi-Skeptiker, sondern ehrlich. Also das würde bedeuten, dass du es herausfinden möchtest, dass du die Hinweise prüfen möchtest, ob die Sache mit Jesus wahr ist oder nicht. Dass du anfängst, mit Leuten zu reden, die das eine sagen, mit Leuten zu reden, die das andere sagen, dass du dir Gedanken machst. Das wäre ein ehrlicher Skeptiker. Man kann wirklich genug wissen, um Jesus zu vertrauen. Ich bin da so davon überzeugt, dass ich sogar eine eigene Homepage dazu gemacht habe. Begründet Glauben heißt sie. Und wenn dich das interessiert, ob du Jesus glauben kannst, ob die Sache wahr sein könnte, dann wäre das vielleicht ein guter Anfang, dieses Buch. Das heißt, aus gutem Grund, ist geschrieben worden von Dr. Jürgen Spies, er ist promovierter Althistoriker, also jemand, der sich genau mit dieser Zeit, in der Jesus gelebt hat, beschäftigt, und er geht auf die wichtigsten Fragen ein, die sich uns stellen, wenn wir uns überlegen, ob es Jesus gegeben hat. Das ist ziemlich dünn sogar und das kann man wirklich gut lesen. Das wäre ein guter Einstieg. Das leihe ich gerne her, das Buch, wenn du heute da bist und das ein bisschen als Erwachsener nochmal überprüfen möchtest, ob das wahr sein kann. Ich hoffe, dass niemand ein taktischer Skeptiker ist heute, sondern ehrliche Skeptiker. Und das bedeutet, dass du nicht mit Vorurteilen zufrieden bist. Aber taktische Skeptiker, die sind nicht interessiert an der Wahrheit und die sind so wie diese Leiter, die da zu Jesus kommen. Die sind nicht an der Wahrheit interessiert, die sind nicht an Gott interessiert, die wollen Jesus nur fertig machen und sie wollen ihre eigene Position schützen. Die wollen gar nicht wissen, woher Jesus diese Macht hat. Und deswegen antwortet Jesus auch so, in Vers 33, so sagten sie zu Jesus, wir wissen es nicht. Gut, erwiderte Jesus, dann sage ich euch auch nicht, wer mich bevollmächtigt hat. Wenn jemand nicht wirklich wissen will, dann muss man denen seine Fragen nicht beantworten. Aber dann tut es doch. Und er erzählt eine kleine Geschichte. Gott möchte ja mit den Menschen reden. Die Menschen wollen oft nichts wissen von ihm, aber Gott möchte wirklich mit den Menschen reden. Er will, dass wir ihn kennen und dass wir wissen, wie er wirklich ist. Viele Leute machen sich ihr eigenes Bild vor Gott. Fragen wir wirklich, warum? Es gibt manche Leute, die sagen, na also, so ist Gott nicht, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich denke mir da, entscheidet sich das an meiner Vorstellungskraft, wie Gott ist? Ich war zum Beispiel noch nie in China, aber ich würde jetzt nie sagen, nein, in China ist es sicher nicht so, weil das kann ich mir gar nicht vorstellen. Es hängt doch nicht davon ab, was ich mir vorstellen kann, wie Gott ist oder nicht. Gott sei Dank müssen wir uns nicht eigene Fantasievorstellungen von Gott machen. Das ist ganz unnötig, weil Gott uns selber sagt, wie er ist. Und das ist die zweite Frage, die Jesus, glaube ich, als Antwort auf diesen Angriff zurückfragt. Und die zweite Frage lautet, willst du wirklich wissen, wie Gott ist und wie du bist? Weil das mich natürlich auch betrifft. Es haltet mir einen Spiegel vor, wie Gott ist. Also wie ist Gott wirklich? Was sagt Jesus, der Sohn Gottes, darüber, wie Gott wirklich ist? Vers Kapitel 12, Vers 1 geht diese Geschichte los, wir haben sie schon gehört. Jesus erzählte ihnen ein Gleichnis. Ein Mann legte einen Weinberg an, machte einen Zaun darum, baute eine Weinpresse und errichtete einen Wachtturm. Dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Wie ist Gott? Das Erste, was man da sieht, ist, Gott ist großzügig und gut. Wir haben es schon gehört, dieses Lied vom Weinberg in Jesaja 5. Also wenn Jesus so die Geschichte anfängt, dann klingelt es natürlich bei den Leuten damals. Der Weinberg war oft ein Bild für die eigene Geschichte, die Gott mit dem Volk Israel, mit den Juden gemacht hat. Und ein Bild für diese spezielle Liebe, die Gott zu seinem Volk hat. Zum Beispiel in Jeremia 2 wird es auch verwendet. Jeremia 2, Vers 21, da steht, ich hatte dich, und da spricht er eben wieder sein Volk an, ich hatte dich als edle Rebe gepflanzt. Du warst ein gutes, erlesenes Gewächs. Also dieses Bild von dem Weinstock kommt oft vor, nicht nur in Jesaja 5, aber wenn Jesus so anfängt, denken natürlich gleich alle an Jesaja 5. Aber auch ohne diesen Hintergrund sehen wir in der Geschichte von Jesus viel über Gott. Wir sehen, dass er sehr, sehr großzügig ist. Dieser Besitzer da, der macht alles wunderbar, macht alles lebendig. Der Weinberg ist fertig, er kann Frucht bringen, er floriert. Der Weinberg ist sicher. Er macht eine Mauer um den Weinberg herum, damit die Tiere nicht eindringen können. Und es gibt einen Turm zur Lagerung, aber auch für einen Wächter da. Der Weinberg ist sicher. Er funktioniert. Alles ist bereit. Es gibt diese Weinpresse, wo man den Saft machen kann. Es ist alles bereit, damit der Weinberg floriert, damit es funktioniert. Und die Pächter haben eine sinnvolle Aufgabe darin. Sie kriegen die Verantwortung. Der Mann, der Besitzer des Weinbergs, übergibt ihnen die ganze Verantwortung. Er ist nicht dauernd da und pfuscht ihnen irgendwie rein. Sie können jetzt selber sinnvoll mit diesem Weinberg umgehen. Und genauso ist Gott. Genauso ist Gott. Er hat uns eine wunderbare Welt gemacht. Die Welt ist schön. Sie ist gut. Sie funktioniert. Es gibt sinnvolle Aufgaben für uns Menschen darin. Wir haben Verantwortung von Gott bekommen dafür. Und du hast es vielleicht auch selber in deinem Leben erlebt. Meine Frau hat zu mir gesagt, es geht so oft über Leid in diesen Predigten jetzt. Die Buddhisten sagen, alles Leben ist Leiden. Würden wir immer nur über Leid reden. Aber so ist es nicht in Wahrheit. Das Leben ist nicht nur Leiden, das Leben ist auch schön. Also ich kann das wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Sehr viel Schönes erlebt in meinem Leben. Und du kannst es auch sagen. Gott ist wirklich großzügig zu uns, schenkt uns so viel Gutes und Freude. Gott ist großzügig und Gott ist auch geduldig. Jetzt passiert nämlich was Schlimmes ab Vers 2. Zur gegebenen Zeit schickte er einen Boten zu den Pächtern, um seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs abholen zu lassen. Das ist ganz normal, oder? Wenn du eine Firma irgendwo hinstellst und alles vorbereitest und die floriert so richtig und du setzt einen Manager ein, irgendwann mal möchtest du, soll der Gewinn rauskommen aus dieser Firma, ist eh klar. Und genauso ist auch dieser Besitzer. Er schickt zu den Pächtern einen Boten und möchte jetzt Anteil an der Frucht. Er sucht Frucht. Die Pächter aber verprügelten den Boten und ließen ihn unverrichteter Dinge abziehen. Der Mann schickte einen zweiten, dem schlugen sie den Kopf blutig und behandelten ihn auf die schimpflichste Weise. Zum dritten Mal schickte er einen Boten, den brachten sie sogar um. Und so machten sie es noch mit vielen anderen. Wer auch immer geschickt wurde, der wurde misshandelt oder umgebracht. Die Pächter geben nichts her. Das ist bei denen so, wie wenn du, ich habe dir so eine Geschichte gehört, man vermietet eine Wohnung und es kommt keine Miete. Nach dem ersten Monat kommt keine Miete, man ruft an, was ist da los? Ja, die kommt bald. Nach dem zweiten Monat kommt wieder keine Miete. Ruft man wieder an, geht hin, was ist da los? Ja, es ist gerade schwierig, aber wir werden alles zurückzahlen, so und so und so. Nach dem dritten Monat kommt wieder keine Miete. Was machst du? Ja, ab da läuft dann das Verfahren der Delogierung. Du kannst nicht eine Wohnung vermieten und nichts dafür zurückkriegen. Du brauchst ja auch das Geld irgendwo. Oder stell dir das so vor, du leihst deinem Nachbarn ein spezielles Werkzeug und nach 3 Monaten denkst du dir jetzt, hätte ich es aber ganz gern wieder. Und dann schickst du dein Kind drüber, der läutet an der Tür und sagt, könnten wir bitte das Werkzeug wieder haben? Und der Nachbar spuckt den an und schlägt die Tür zu. Wie geht's dir da? Da wird man doch zornig, oder? Es ist so furchtbar, wenn die Miete nicht bezahlt wird, wenn man so ausgenutzt wird. Ich kenne so einen Fall, wo jemand so jemanden als Mieter reingekriegt hat und das dauert Monate, manchmal Jahre, bis man die delogieren kann. Und dann gehen sie zur nächsten Wohnung und zahlen nichts. Die ziehen von Wohnung zu Wohnung und zahlen überhaupt nichts. Aber wenn dir das selber passiert, das macht dich so zornig, ist ja eh klar. Und genau das passiert mit diesem Weinberg. Die Pächter, die respektieren den Besitzer nicht, sie pfeifen auf den Besitzer und es zeigt sich daran, wie sie mit seinen Boten umgehen. Und sie gehen immer schlimmer mit diesen Boten um. Zuerst schicken sie ihn nur leer weg, dann schlagen sie sie, dann verwunden sie sie, dann beschimpfen sie sie und dann töten sie sie sogar. Und nach dem dritten Boten, ist eh schon ungewöhnlich, dass sogar 3 Boten kommen, nach dem dritten Boten ist eigentlich die Erwartung jetzt, dass es aus ist für die Pächter. Absolut aus. Aber dieser Besitzer, der ist extrem geduldig. Der ist übermenschlich geduldig. Er schickt ihnen noch, Vers 5, viele andere. Viele andere schickt er ihnen immer noch. Gott gibt viele, viele Möglichkeiten, dass wir ihn als unseren Besitzer anerkennen. Er ist extrem geduldig. Man hier spricht Jesus speziell die Leiter an. Sie verstehen das. In Vers 12 sieht man, dass sie das verstanden haben, wer da gemeint ist mit den Pächtern. Aber es gilt natürlich auch uns allen. Gott ist auch uns gegenüber so geduldig. Und auch wir müssen uns fragen, ob wir Gott das geben, was er von uns verlangt. Jesus hat schon gesagt, dass unser Herz, er hat schon gesagt im Markus-Evangelium, dass unser Herz hart ist. Und viele Leute in diesen Geschichten, die wir von Jesus gelesen haben, in diesen Berichten, wollen Jesus nicht. Sie sagen, geh wieder weg, wir wollen das nicht. Wir wollen dich da nicht haben. Geh weg. Was soll jetzt der Besitzer tun? In der damaligen Zeit war ganz klar, dass er jetzt die Behörden einschalten wird. Die Behörden werden ausgebildete, bewaffnete in den Weinberg schicken. Die stürmen den Weinberg, verhaften alle Pächter und dann werden die Pächter ihrer gerechten Strafe zugeführt. Das ist ganz klar. Das ist die Erwartung, dass der Besitzer so handelt. Der Besitzer muss diese Schande und diese Beleidigung, die muss er tilgen. Er kann nicht anders handeln. Und in Jesaja 5, das Lied vom Weinberg, das uns Günther schon vorgelesen hat, da passiert es, der Weinberg wird ausgerissen. Der Besitzer lässt sich das nicht gefallen, dass der Weinberg keine Frucht bringt. Nur Jesus erzählt die Geschichte eben ein bisschen anders. Und da zeigt sich eine Eigenschaft Gottes, für die es irgendwie kein einziges gutes Wort gibt, das das alles so zusammenfasst. Ich glaube, gnädig kommt er noch am ehesten hin. Aber was tut der Besitzer hier? Es gibt kein einzelnes Wort, das das beschreibt. Was tut er? Vers 6. Schließlich, bei all dem Schimpf und Schande, bei all der Beleidigung, bei all dem Zorn, bei all der Ungerechtigkeit, schließlich blieb ihm nur noch sein eigener Sohn, dem seine ganze Liebe galt. Den schickte er zu den Pächtern, weil er sich sagte, sie werden wenigstens vor meinem Sohn Respekt haben. Wieso tut er das? Nach dieser Vorgeschichte. Er verwandelt seinen ganzen Zorn und diese Scham verwandelt er in Gnade. In richtig riskante und lebensgefährliche Gnade. Er schickt seinen einzigen Sohn allein und unbewaffnet zu diesen Menschen, zu diesen Mördern. Er macht sich verwundbar vor diesen Gewaltverbrechern. Und er hofft wohl, dass seine Großzügigkeit, oder wie immer man das nennen will, seine Gnade, er hofft wohl, dass diese riskante, lebensgefährliche Liebe bei den Pächtern irgendwie ihr Ehrgefühl wieder zum Vorschein bringt. Dass ihr Sinn für das Recht wieder geweckt wird. Und es gibt eine Geschichte von König Hussein von Jordanien, vielleicht kannst du dich noch erinnern. Angeblich gibt es im Nahen Osten ganz viele Geschichten über ihn. Und er hat viele Anschläge überstanden und er hat das oft überstanden, dass Menschen, die ihn stürzen wollten, Sturzversuche wollten. Und eine Geschichte gibt es, die angeblich wahr ist, das kann ich natürlich nicht nachprüfen, dass ihm berichtet wurde, hohe Armeeoffiziere planen, eben ihn zu stürzen. Und sie sind knapp davor, es findet jetzt gerade das letzte Treffen statt und danach geht's los und dann ist er abserviert. Und König Hussein hat sofort einen kleinen Hubschrauber organisiert und ist eingestiegen. Nur der Pilot und er sind hingeflogen auf das Dach vor dem Haus, wo das Treffen stattgefunden hat. Er ist ausgestiegen, hat zum Piloten gesagt, wenn du Schüsse hörst, flieg sofort weg. Dann ist er reingegangen und mitten in dieses Meeting von den Generälen reingeplatzt und hat zu ihnen gesagt, mein Herr, es ist mir zu Ohren gekommen, dass Sie planen, die Regierung zu stürzen. Wenn Sie das wirklich tun, wird die Armee zerbrechen, es wird Bürgerkrieg kommen, viele Menschen werden sterben, viel Leid wird über das Land kommen. Es ist nicht nötig. Ich bin hier. Eine Kugel reicht. Schießen Sie. Und dann sind diese Offiziere alle zu ihm gekommen und haben ihm die Hand und die Füße geküsst und ihm ewige Treue geschworen. Es war unglaublich riskant, was er getan hat, um den Bürgerkrieg zu verhindern. Und es hat funktioniert. Ihr Ehrgefühl ist geweckt geworden und sie haben ihre Pläne fallen gelassen. Aber hier klappt es nicht in der Geschichte. So ist Gott. So wie dieser König Hussein. So geht Gott in unsere Welt. Aber die Pächter sind zu böse. Sie sind zu dumm. Sie hören nicht zu. Und sie sind zu brutal. Jetzt wollen sie den Sohn beseitigen, Vers 7. Aber die Pächter sagten zueinander, das ist der Erbe. Wir bringen ihn um, dann gehört der Weinberg uns. So töteten sie ihn und warfen die Leiche aus dem Weinberg hinaus. Sie töten den Sohn und sie schänden seine Leiche. Wie soll diese Geschichte ausgehen? Gott ist auch gerecht. Und der Besitzer in dieser Geschichte wird für Gerechtigkeit sorgen. Da steht Vers 9, was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird selbst hingehen, die Pächter töten und den Weinberg anderen anvertrauen. Gott ist gerecht. Der Besitzer sorgt für Gerechtigkeit. Und es ist einerseits eine sehr gute Nachricht für uns in dieser Welt. Die Bösen werden nicht ungestraft davonkommen. Wenn jemand dir etwas Böses angetan hat, dann kannst du sicher sein, dass Gott den bestrafen wird dafür. Gott ist ein gerechter Richter. Er drückt die Augen nicht zu vor dem Bösen, sondern er stellt Gerechtigkeit wieder her, letzten Endes. So gute Nachricht. Aber es ist auch eine schreckliche Warnung für alle, die nicht auf den Sohn hören, die nicht auf ihn hören wollen. Es gibt auch sehr viel Hoffnung da, in dieser Geschichte. Das erste ist eben, Jesus warnt seine Zuhörer. Es wird da in der Zukunft erzählt. In der Geschichte steht nicht, dann kam der Weinbesitzer und er tötete alle, sondern Jesus sagt, wie soll er denn da reagieren? Er wird so und so reagieren. Die Warnung ist in der Zukunft. Noch ist Zeit. Heute ist noch Zeit, auf den Sohn zu hören. Es ist noch Zeit, sich zu schämen für diese Missachtung des Besitzers. Dass die Pächter auf ihn pfeifen und ihm nicht geben wollen, was er verdient. Das ist eine Hoffnung, eine Warnung ist dazu da, uns auf einen anderen Weg zu bringen. Die zweite Hoffnung ist, es gibt eine Zukunft für diesen Weinberg. Der Weinberg wird nicht zerstört, sondern andere Pächter kriegen die Verantwortung. Die verantwortlichen Leiter werden aber zur Rechenschaft gezogen. Und die dritte Hoffnung ist natürlich, dass es einen Neuanfang geben wird. Jesus erinnert daran mit einem Lied, das eben zu dieser Osterzeit, zur Passazeit gesungen wurde. Und zwei Tage vorher ist es gesungen worden, wo Jesus als triumphaler König nach Jerusalem reitet. Da haben die Leute aus Psalm 118 zitiert und es war in aller Munde. Und jetzt zitiert Jesus wieder aus Psalm 118, ein Lied, das in aller Munde ist, gerade zur Passazeit, Vers 10. Ihr habt doch gelesen, was in den Heiligen Schriften steht. Der Stein, den die Bauleute weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, der ist zum tragenden Stein geworden. Der Herr hat dieses Wunder vollbracht und wir haben es gesehen. Hier wechselt das Bild und die Pächter aus der kleinen Geschichte über den Weinberg sind jetzt die Bauleute. Und da gibt es einen Stein, den sie wegschmeißen. Die brauchen den nicht, denken sie. Aber Gott tut etwas, er tut ein echtes Wunder. Gott verwendet das, was die Menschen hinauswerfen, wegschmeißen und macht daraus einen Eckstein, einen tragenden Stein im Fundament. Er macht ein Fundament für was? Und Jesus steht im Tempel und da sind Riesensteine, Rieseneckstein, Riesenfundamentsteine. Und jetzt spricht er von einem neuen Stein, von einem neuen Fundamentstein. Gott macht aus dem Stein, den die Bauleute weggeworfen haben, das Fundament für einen neuen Tempel. Dieses Wunder ist geschehen, von dem Jesus da redet. 3 Tage später ist Jesus verhaftet worden. Er ist gefoltert worden, geschändet worden und umgebracht worden. Am Karfreitag stirbt Jesus am Kreuz. Am Ostersonntag steht Jesus von den Toten auf. Und Gott baut einen neuen Tempel mit dem Eckstein Jesus. Der neue Tempel besteht nicht mehr aus Totensteinen, so wie dieser Tempel da in Jerusalem, sondern der besteht aus lebendigen Steinen, aus einzelnen Menschen. Und das bedeutet auch, dass der Tempel nicht an einer speziellen Stelle stehen muss. Gott baut seinen Tempel auf der ganzen Welt, überall baut er seinen Tempel, quer durch die Jahrhunderte. Und bis nach Wels ist es gekommen, dieses Bauwerk, dieses Bauprojekt Gottes. Und am Dienstagabend ist ja eine Gelegenheit für uns, dass wir das ausdrücken und auch ein bisschen mehr kennenlernen, dass wir da in dieser Kirchengemeinde nur ein Teil sind von Gottes Tempel da in Wels. Also Dienstag, 19 Uhr, Wiesenstraße 52, sei dabei. Ich würde auch vorschlagen, wenn ihr Hauskreise oder so irgendwas habt, dass ihr das diese Woche dahin verlegt. Quer durch die Jahrhunderte baut Gott einen neuen Tempel. Es ist ein Wunder, dass da aus diesem verurteilten, gefolterten, ermordeten Verbrecher eine Bewegung geworden ist, die auf der ganzen Welt, quer durch die Jahrhunderte, Menschen erreicht, dass sich Milliarden Menschen irgendwie mit Jesus in Verbindung bringen lassen heute. Dass überall auf der Welt Menschen sagen, dieser Jesus ist mein König. Wir haben es vorhin gehört, sogar in Nordkorea, wo du nicht nur der Besitz einer Bibel Todesstrafe bedeutet, sondern auch, wenn man bei dir einen Zettel findet, auf der ein Bibelvers steht. Ab in den Gulag, ins KZ mit dir und deiner Familie, gibt es Sippenhaft in Nordkorea. Sogar dort erkennen Menschen, das ist der echte König. Nur bei dem gibt es Hoffnung. Und so ist es auch bei uns. Es ist ein Wunder, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und es ist wirklich wahr. Wenn du bis heute gedacht hast, dass es nur eine Legende ist oder ein Märchen, dann sage ich dir nochmal, setz dich mit den historischen Tatsachen auseinander. Bleib nicht bei deinen kindischen Vorurteilen stehen, sondern schau dir nochmal die Hinweise an, die Historiker dazu anführen. Es ist ein Wunder, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Es ist ein Wunder, dass Jesus weltweit angebetet wird. Dass Menschen erkennen, dass Jesus in Gottes Autorität gekommen ist. Dass er der einzigartige Sohn ist. Dass er die Hoffnung ist, vor diesem Gericht bestehen zu können. Wenn du mehr über Jesus wissen möchtest, dann komm wieder. Aber find's auch heraus, wir haben verschiedene Gruppen in der Gemeinde, wo man Jesus besser kennenlernen kann. Es gibt verschiedene Bibelstudien, Bibellesegruppen, die sich einmal unter der Woche treffen zum Beispiel. Wir bieten auch immer wieder Kurse an, wo wir uns intensiv mit Jesus beschäftigen. Wenn dich sowas interessiert, dann komm zu mir später. Wir finden den richtigen Ort für dich. Wenn wir herausfinden wollen, wie Gott wirklich ist, dann bedeutet das aber auch, dass da ein Spiegel für mich dabei ist. Und meine Hartherzigkeit kommt zum Vorschein. Und es wird klar, dass ich eigentlich sage, das ist ja meine Welt und ich brauche da keinen König. Ich will keine Besitzer haben. Und dann geht es dir so wie diesen leitenden Persönlichkeiten in Jerusalem, die führenden Priester, Gesetzeslehrer und Ratsältesten merkten, dass das Gleichnis auf sie gemünzt war und wollten Jesus festnehmen. Sie lehnen Jesus ab, aber letztlich bringt es nichts. Wenn du Gott ablehnst, wenn du auf ihn pfeifst, dann lehnst du das Leben ab. Und dann wird Gott dich eines Tages zur Rechenschaft ziehen dafür. Und das wirst du nicht überstehen. Es gibt einen Ausweg. Ein neuer Anfang. Ein neuer Eckstein. Jemand, der dich tragen kann. Jemand, der bereit war, für dich zu sterben. Jemand, der auferstanden ist. Er tragt eine Krone, ist ein König. Aber er war bereit, die Dornenkrone zu tragen. Und er zwingt niemanden, ihm nachzufolgen. Er ist unbewaffnet. Aber er kann uns neu machen. Jeder ist eingeladen, Jesus zu vertrauen. Der König hat Autorität. Beten wir miteinander. Herr Jesus, wir wissen gar nicht, wie wir das nennen sollen, wie du uns Gott beschreibst. Wie riskant und wie verwundbar du dich gemacht hast, wie riskant deine Liebe war. Herr, du hast sogar gewusst, es wird dich umbringen, aber du warst bereit, das für uns zu tun. Und da kann man wirklich nur staunen. Wir danken dir dafür, dass du möchtest, dass wir dich kennenlernen. Herr, nimm weg, was uns daran hindert. Hilf uns, dass wir dich immer besser erkennen. Hilf uns, dass wir staunen über dich. Amen.